Audiotomie.
Hallo, hier ist Martha. Herzlich willkommen zu Audiotomie. In diesem Track wollen wir euch den Bandapparat sowie die Kapsel des Kniegelenks näher bringen. Euch muss klar sein, dass das Kniegelenk nur eine geringe knöcherne Führung hat. Es wäre daher ohne andere Strukturen sehr instabil. Hier kommt der stark ausgeprägte Bandapparat zum Einsatz. Er gewährleistet die Stabilität sowie die Führung des Gelenks. Bevor wir ins Detail gehen, möchten wir euch einen kurzen Überblick verschaffen. Die Bänder kann man in zwei Gruppen unterteilen. Erste Gruppe, die Außenbänder. Dazu gehören das Ligamentum collaterale tibiale, das Ligamentum collaterale fibulare, das Ligamentum popliteum arcuatum, das Ligamentum popliteum obliquum, das Ligamentum patelle und die vier Retinaculi. Zweite Gruppe, die Binnenbänder. Die zwei Kreuzbänder, nämlich das Ligamentum cruciatum anterius und das Ligamentum cruciatum posterius, das Ligamentum transversum genus und das Ligamentum meniscofemorale. Neben den einzelnen Bändern findet ihr zusätzlich zwei Meniszi. Diese liegen auf dem Tibia-Plateau und tragen durch ihre Form zu der konkaven Gelenkfläche des Articulatio femoro-tibiale bei. Das war jetzt vermutlich alles ein wenig schnell. Wir gehen jetzt gemeinsam mit euch die einzelnen Strukturen durch.
Meniszi.
Lasst uns zunächst die Meniszi genauer betrachten. Die zwei Meniszi bestehen jeweils aus einem Vorderhorn, einem Mittelteil und einem Hinterhorn. Auf Schlau corno anterior, pars intermedia und corno posterior. Ihr müsst wissen, dass die zwei Meniszi lediglich an ihrem Anfang und an ihrem Ende über kurze Bänder an der Tibia befestigt sind. Genauer gesagt an der Area intercondylaris anterior und posterior. Wisst ihr noch, wo ihr die finden könnt? Natürlich, wir wiederholen trotzdem nochmal. Diese liegen jeweils ventral und dorsal der Eminentia tibialis, welche zentral auf dem Tibia-Plateau findet. Die zwei von oben betrachtet halbmondförmigen Meniszi haben eine nach innen abflachende Keilform. Diese Keilform optimiert den Kontakt zwischen der runden Femurkondyle und dem flachen Tibia-Plateau. Neben dem anatomischen ist auch der histologische Aufbau spannend. Die inneren zwei Drittel beider Meniszi bestehen nämlich aus Faserknorpel und das äußere Drittel aus straffem Bindegewebe. Auch bei der Durchblutung gibt es verschiedene Bereiche. Der bindegewebige Anteil im kapselnahen Bereich ist durchblutet, wohingegen der knorpelige Teil lediglich durch die Synovia ernährt wird.
Begriffserklärung.
Die Synovia wird auch Gelenkflüssigkeit genannt. Wie das Öl in einem Automotor fungiert sie als natürliches Schmiermittel in unseren Gelenken. Außerdem stellt sie wichtige Nährstoffe für die Ernährung des gefäßlosen Knorpels bereit. Wenn ihr euer Knie bewegt, bewegen sich die Meniszi automatisch mit. So bewegen sie sich zum Beispiel bei der Beugung nach hinten und bei der Streckung leicht nach vorne. Diese Beweglichkeit sorgt für eine sichere Führung. Zusätzlich vermindern die Meniszi die Reibung im Gelenk und haben eine stoßdämpfende Wirkung. Der Innenmeniskus, der in seiner Form einem C gleicht, ist insgesamt weniger beweglich, da seine Verankerungspunkte weiter auseinander liegen. Das ist wichtig für den klinischen Alltag. Durch die geringere Beweglichkeit reißt der Innenmeniskus deutlich häufiger als der Außenmeniskus. Zudem ist der Innenmeniskus mit den Fasern des Innenbandes verwachsen. Der Außenmeniskus bildet einen nahezu geschlossenen Kreis, was bedeutet, dass die Verankerungsstellen am Knochen sehr nah beieinander liegen. Dies ermöglicht wiederum eine größere Beweglichkeit.
Binnenbänder.
Zu den Binnenbändern gehören zwei der wichtigsten Bänder im Kniegelenk. Die zwei Kreuzbänder. Das Ligamentum cruciatum anterius und posterius, also ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. Der Verlauf dieser Bänder ist eine beliebte Prüfungsfrage. Es lohnt sich also, diesen genau zu kennen. Das Ligamentum cruciatum anterius zieht vom Femur, und zwar von der Innenseite der lateralen Femurkondyle, zur Area intercondylaris anterior der Tibia.
Eselsbrücke.
Steckt eure Hände in die vordere Hosentasche. Ihr könnt euch jetzt den Verlauf des vorderen Kreuzbandes herleiten. Wie die Hand läuft dann nämlich das Band von hinten oben außen nach vorne unten innen. Nochmal auf Schlau. Von hinten oben außen also von der medialen Fläche der lateralen Femokondyle, nach vorne, unten, innen, also zur Area intercondylaris anterior der Tibia. Weil das noch nicht ausreicht, haben wir gleich das nächste komplexe Band für euch am Start. Das Ligamentum cruciatum posterius oder auch hinteres Kreuzband. Dieses Band zieht auch vom Femur, allerdings von der Außenseite der medialen Femokondyle, zur Area intercondylaris posterior der Tibia.
Eselsbrücke.
Auch hier könnt ihr euch mit euren Händen helfen. Jetzt steckt ihr eure Hände in die hinteren Hosentaschen. Dabei müsst ihr eure Hände allerdings überkreuzen. Das Band läuft also von vorne oben innen, nach hinten unten außen. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Das hintere Kreuzband verläuft von vorne oben innen, also von der lateralen Fläche der medialen Femokondyle, nach hinten unten außen, zur Area intercondylaris posterior der Tibia. Neben dem Verlauf ist es auch wichtig, dass wir uns den Aufbau der Bänder anschauen. Das vordere Kreuzband lässt sich nämlich in ein anteromediales und ein posterolaterales Faserbund unterteilen. Während das anteromediale vor allem in Beugestellung auf Spannung kommt, gilt dies für das posterolaterale Bündel in Streckung. So verhindert das Kreuzband einerseits das Verschieben des Femurs gegenüber der Tibia nach ventral, in der Klinik auch als vordere Schublade bezeichnet, und verstärkt andererseits die Stabilität in der Rotation. Die zwei Kreuzbänder laufen rechtwinklig zueinander und sind in Nullstellung des Kniegelenks leicht ineinander verdreht. Bei einer Innenrotation der Tibia wickeln sich die beiden Kreuzbänder ineinander auf, bei der Außenrotation hingegen wickeln sie sich ab.
Einserwissen.
Die Kreuzbänder liegen intrakapsulär, dabei aber extraartikulär, da sie sich zwar innerhalb der Membrana fibrosa, also innerhalb der Kapsel befinden, aber außerhalb der Membrana synovialis, also außerhalb des eigentlichen Gelenks. Das könnt ihr euch durch das Wort IKEA merken. Also I und K für intrakapsulär und E und A für extraartikulär. Zur Kapsel kommen wir später nochmal. Auch in der Klinik sind die Kreuzbänder ein wichtiges Thema.
Klinik.
Die Ruptur des vorderen Kreuzbandes stellt eine der häufigsten Kniegelenksverletzungen dar und geschieht zumeist bei sportlicher Aktivität, wie zum Beispiel beim Fußball oder beim Skifahren. Häufig kommt es zu einer Verletzung in Begleitung von einer Ruptur des Innenmeniskus und des Innenbandes. Diese Kombinationsverletzung wird auch als Unhappy Triad bezeichnet. Also merkt euch, Unhappy Triad, vorderes Kreuzband, Innenmeniskus und Innenband. So, neben den zwei Kreuzbändern gehören noch zwei weitere Bänder zu den Binnenbändern. Das Ligamentum transversum genus, welches die Vorderhörner der beiden Meniszi verbindet. Und das Ligamentum meniscofemorale, welches zwischen Außenmeniskus und medialer Femokondyle verläuft.
Außenbänder.
Lasst euch nicht verwirren, dass wir als Überbegriff hier insgesamt von den Außenbändern als Gruppe sprechen. Denn mit diesem Begriff werdet ihr vermutlich nur das Ligamentum collaterale fibulare verbinden. Die bekanntesten zwei Außenbänder sind die zwei Kollateralbänder. Diese verlaufen medial und lateral des Kniegelenks. Das wesentlich dünnere Ligamentum collaterale fibulare, welches wie bereits angesprochen meistens als Außenband bezeichnet wird, zieht vom Epicondylus lateralis des Femurs leicht nach hinten zum Fibulaköpfchen. Weiter geht's mit dem Ligamentum collaterale tibiale, das Außenband, das medial liegt. Klingt verwirrend, ist aber so. Dieses Band wird in der Klinik als Innenband bezeichnet. Es verläuft vom Epicondylus medialis des Femurs zum oberen Teil des medialen Tibiaschafts, genauer zur Fazies medialis der Tibia. Das Band ist zudem stark mit der Gelenkkapsel verwachsen und mit dem Innenmeniskus verbunden. Die zwei Kollateralbänder stabilisieren das Kniegelenk in der Frontalebene und verhindern eine übermäßige Valgisierung und Varisierung. Man spricht hier auch von einer medialen und lateralen Aufklappbarkeit. Valgisierung und Varisierung habt ihr vielleicht auch schon mal im Zusammenhang mit X- und O-Beinen gehört. Das sogenannte Genuvalgum ist das X-Bein und das Genuvarum ist das O-Bein.
Eselsbrücke.
Ach, wie kann man sich das jetzt schon wieder merken? Selbst wir kommen immer wieder durcheinander, was jetzt nochmal X- und O-Bein ist. Damit euch das nicht passiert, haben wir uns für euch eine kleine Eselsbrücke ausgedacht. Oh, warum habe ich O-Beine? Geno, warum ist das O-Bein?
Klinik.
Ihr werdet in dem Themengebiet auch häufig nach der Belastungsachse, der sogenannten Mikulicz-Linie, gefragt. Diese ist nicht nur für das generelle Verständnis, sondern auch für die Entstehung von Meniskusschäden relevant. Bei O-Beinen geht die Bewegungsachse medial am Kniegelenk vorbei, bei den X-Beinen lateral. Somit ist die Belastung bei den O-Beinen auf dem Innenmeniskus und bei den X-Beinen auf dem Außenmeniskus erhöht. Kommen wir zum nächsten Band. Ihr schaut nun von ventral auf das Kniegelenk, wo euch das breite Ligamentum patellae förmlich ins Auge springt. Das Ligamentum patellae ist die Ansatzsehne des Quadrizeps und zieht über die Patella zur Tuberositas tibiae. Zur Wiederholung, die Patella ist als Sesambein in das Ligamentum patellae eingebettet. Damit die Patella da bleibt, wo sie hingehört und bei Bewegung nicht ständig luxiert, gibt es zur zusätzlichen Stabilisierung folgende vier Retinaculi. Das Retinaculum patellae longitudinale mediale, das Retinaculum patellae longitudinale laterale, das Retinaculum patellae transversale mediale und das Retinaculum patellae transversale laterale. So, jetzt schauen wir von hinten auf das Kniegelenk. Um eine Überstreckung zu verhindern, wird das Knie hier von zwei Bändern stabilisiert, welche die Gelenkkapsel zusätzlich verstärken. Zum einen das Ligamentum popliteum obliquum. Dieses zieht vom medialen Tibiacondylus zum lateralen Femocondylus und wirkt neben der Hyperextension auch einer Außenrotation entgegen. Das Ligamentum popliteum arcuatum entspringt am Fibulaköpfchen und strahlt in die mediale Gelenkkapsel ein. Das war's jetzt zu den Bändern. Zum Abschluss wollen wir noch kurz über die Gelenkkapsel und ein paar zusätzliche Strukturen sprechen.
Gelenkkapsel.
Die Gelenkkapsel des Kniegelenks umgibt beide Gelenkflächen und ist mit dem Meniszi sowie dem Ligamentum patellae verbunden. Sie besteht aus zwei Schichten, nämlich aus einer äußeren Schicht, der Membrana fibrosa, und einer inneren Schicht, der Membrana synovialis. Der Name dieser inneren Schicht erklärt hier schon ihre Funktion. Sie ist durch die Bildung der Gelenkflüssigkeit, also der Synovia, für die Ernährung und die Schmierung des Gelenks verantwortlich. Als nächstes geht es nochmal um ein richtig fettes Thema. Auf Höhe des Kniegelenkspalts befindet sich ein Fettkörper innerhalb der Kapsel, das Corpus adiposum infrapatellare. Dieses Korpus wird auch als Hoffa-Fettkörper bezeichnet und dient mitunter der mechanischen Polsterung unter dem Apex patellae. Neben dem Fettkörper finden wir am Kniegelenk außerdem verschiedene Rezessus, was so viel bedeutet wie Falten oder Ausbuchtungen. Proximal der Patella liegt der wichtigste Rezessus, der Rezessus suprapatellaris. Dieser Rezessus ist mitverantwortlich für die große Beweglichkeit der Kniegelenksbeugung, da er sich bei dieser Bewegung aufspannen kann. Ab ungefähr 130 Grad Flexion ist er vollständig aufgespannt. Das Besondere ist, dass dieser Rezessus auch ein Schleimbeutel ist und deshalb auch als Bursa suprapatellaris bezeichnet wird. Im Bereich der Patella finden wir außerdem zwei weitere wichtige Bursae. Zum einen die Bursa präpatellaris, welche sich zwischen der Patella und der darauf liegenden Haut befindet und keinerlei Verbindung zur Gelenkhöhle hat. Zum anderen befindet sich distal der Patella, knapp unter dem Hoffa-Fettkörper, die Bursa infrapatellaris. Sie befindet sich dort zwischen dem Ligamentum patellae und der Vorderkante des Tibiaplateaus.
Klinik.
Die sogenannte Bursitis präpatellaris, also die Entzündung dieses Schleimbeutels, tritt oft bei Fliesenlegern oder Menschen mit ähnlichen Berufen auf, bei denen längere Zeit auf den Knien verbracht wird. Dies lässt sich durch Schmerzen sowie eine Schwellung und Rötung der Haut an der betroffenen Stelle erkennen. Schaut ihr von hinten auf die Gelenkkapsel, befindet sich am unteren Rand der Rezessus subpopliteus oder auch Bursa musculi subpoplitei. Das waren jetzt die wichtigsten Schleimbeutel am Knie. Es gibt allerdings noch viele weitere, welche ihr euch aber besser im Atlas genauer anschauen solltet. So, Kapsel und Bandapparat sind geschafft.